Herr Nuripur, wir sitzen jetzt hier in Ihrem Büro in der Grünen Parteizentrale. Wir können gerne auch ein bisschen hessisch babbeln, wenn Sie wollen.
Hey, was da?
Gell? Wir sind ja beide quasi aus Frankfurt.
Logisch.
Die Heimat. Mein Herz geht auch gerade auf, wenn ich sehe hier Glückwunsch Omid und jetzt Schäfer, die Eintracht-Sorge.
Ja, logisch. Mehr als ein Hesse kann der Mensch ja nicht mehr werden.
Genau, mehr als ein Hesse geht nicht. Und Sie haben ja auch auf Ihren Handys, die hier liegen, sehe ich das Eintracht-Logo drauf.
Ja.
Ich würde mal sagen, Sie sind bekennender Eintracht-Frankfurt-Fan, oder?
Das will ich auch hoffen. Ja.
Sind Sie Mitglied?
Minimum.
Okay,
ich bin Fanclub-Vorsitzender.
Sie sind Fanclub-Vorsitzender und Sie haben doch auch im Bundestag. Sind Sie da auch?
Das ist der Fanclub, den ich gegründet habe.
Ja.
Und ich bin jetzt seit 12 Jahren Vorsitzender vom Eintracht-Fanclub im Bundestag.
Wie viele Mitglieder haben Sie?
Ja, über 100.
Über 100?
Ja.
Aber die sind dann alle aus, ja, sind da auch aus allen Bundesländern welche?
Nein, das sind Leute, die was mit der Berliner Blase zu tun haben. Wir haben in Berlin auch noch die Berliner Adler. Das ist ein regulärer, echter Fanclub für alle, die in Berlin wohnen. Die machen einen super Job. Wir haben den bescheidenen Namen die Bundesadler.
Ganz bescheiden, ja.
Logisch. Da sind Abgeordnete, da sind Mitarbeiter, da sind Journalisten. Sie sind herzlich willkommen.
Ich wollte gerade sagen, wieso bin ich denn noch nicht dabei?
Das weiß ich nicht. Es gibt immer einen Pfad zum wahren Glauben. Und Leute aus den Ministerien und so, die sind bei uns dann willkommen und wir gucken auch zusammen. Demnächst mal, wir gehen noch demnächst zusammen ins Stadion.
Ah, da schicken Sie mir jetzt mal eine Einladung.
Ja, machen wir.
Da bin ich dabei, versprochen.
Und falls hilft, das erste Jahr zahle ich die Mitgliedsbeiträge von 30 Euro.
Das muss ich klären, ob ich das darf, von wegen Compliance. Aber ich komme sehr gern und freue mich über die Einladung.
Wir haben ja hier noch einen Berliner Verein, den wir einmal im Jahr besiegen müssen. Und das Unionsspiel ist im Oktober.
Genau.
Sind Sie willkommen mit
zu. Sehr gern, freue ich mich. Ist ja bald.
Genau.
Aber Ihre Kindheit oder ich sag mal so, der Anfang von Ihnen, der war ja in Teheran. Sie sind ja in Teheran geboren und die ersten 13 Jahre sind Sie auch im Iran aufgewachsen.
Mhm.
Und wie war das als Kind? Also welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit?
Es ist durchwachsen, ehrlich gesagt. Wenn ich an das Grundgefühl denke, war es schön. Es war ein großes Abenteuer. Wenn wir Feuerwerk sehen wollten, aufs Dach gegangen, aber es war halt der Flak. Das hat auch mal eine Bombe in der Nachbarschaft eingeschlagen und die Wand ist eingestürzt und wir sind dann unter dem Bett gekrabbelt, dann hat meine Mama uns sofort runtergeschoben und angefangen mit uns dann Höhle zu spielen mit meiner Schwester und mir, also dass wir es eigentlich gar nicht so richtig gecheckt haben, zumindest nicht mit 5, 6, 7. Ich habe den Luftalarm vom Radio aufgenommen und damit Nachbarn erschreckt, also ganz furchtbare Grausamkeiten, aber das Grundgefühl war eigentlich schön, weil Kinder machen das Beste daraus, lernen. Und vor allem, wenn man Eltern hat, die jemanden so behüten, dann nimmt man es ja mit. Aber wenn man dann das Grundgefühl weglegt und einfach mal sich anschaut, hey, da ist gerade die Wand eingestürzt auf unseren Esszimmertisch. Und wenn meine Mama nicht so schnell gewesen wäre, würden wir heute hier nicht sitzen. Meine Schwester und ich wären nicht hier. Dann merkt man halt, dass es eigentlich ganz furchtbar war. Und natürlich ist auch ein Trauma, das haben aber alle. Das ist nicht mein Trauma, sondern von Generationen von Leuten, die als Kinder durch Krieg und Revolution und Umwälzung gegangen sind.
Gibt es da so Triggerpunkte bis heute, die Sie an die Kindheit erinnern?
Ja, klar. Es gibt ein Computerspiel, das heißt 1979. Das spielt die Revolutionstage nach. Ich spiele gerne Computerspiele, nachts um 3, wenn ich Zeit habe. Und
so runterkommen wahrscheinlich, oder?
So ja, bisschen. Klar. Und ja. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mit der Eintracht auf der Konsole schon die Champions League
gewonnen habe. Champions League, ja.
Klar. Ich habe das Spiel keine 20 Sekunden ausgehalten. Das fängt damit an, dass ein Kind aus dem Fenster eines fahrenden Autos fährt und sieht die Leute an Krähen hängen. Das war ich. Es war nicht nur ich, sondern viele Leute erlebt in den Tagen. Und das gibt viele solche Momente. Und gerade jetzt, wo die Leute im Iran immer wieder unglaublichen Mut finden, wieder auf die Gast zu gehen, vor allem von den Frauen angetrieben und angeführt, weil sie für ihre Freiheit kämpfen. Das ist jedes Mal ein Throwback quasi. Jedes Mal bin ich als Kind wieder da auf den Gassen unterwegs, muss mit meiner Oma im Dach hinzugucken, wie eine Frau, die zu dünne Strümpfe anhatte, im heißen Sommer dann ausgepeitscht wird. Das ist alles passiert. Nochmal, nichts davon ist meine Geschichte. Das können Ihnen so viele Leute erzählen.
Mhm.
Also unser Kind unterwegs war, haben wir natürlich das Kinderzimmer eingerichtet und haben eine Wiege unter das Bett und vor unser Bett gestellt am Fenster und ich bin völlig ausgerastet. Und meine Frau musste mich erst schütteln, weil ich konnte nicht zugucken, weil ich habe gelernt, Fenster ist eine Gefahr. Mhm. Wenn die Bombenwellen kommen, dann krachen ja die Scheiben ein. Und da kann doch nicht die Wiege stehen. Und meine Frau ist natürlich, wie es sich gehört, für eine gute Ostwestfälin immer nur an Frischluft unterwegs, interessiert. Und die musste mich richtig schütteln, damit wir das machen, weil ich erst mal verstehen muss, dass wir jetzt nicht irgendwie im Krieg sind. Das haben viele Leute, das habe ich auch. Aber das Entscheidende ist, gerade auch für meinen Job und für meine Orientierung, Frieden und Freiheit fällt nicht vom Himmel. Das sind alles Dinge, die hier nicht selbstverständlich sind und es niemals waren. Wir sind jetzt in Berlin-Mitte, hier keine Ahnung wie viel, 2,5 Kilometer entfernt ist Hohenschönhausen. Da haben Leute bis 89 in Gefängnissen gesessen und haben sich foltern lassen müssen, weil sie Freiheit wollten. Bis 89 waren wir hier an der innerdeutschen Grenze von der nuklearen Auslöschung real bedroht. Es gibt so viele Unterlagen, die man am Point Alpha, das ist ein Fulda Gap, ein Dokumentationszentrum, nachlesen kann. Das ist das Wichtigste. Und das andere ist, meine Mutter hat mich mal geschnappt, als ich von der Schule kam, voller Propaganda, mit Beschallt. Und ich gefragt habe, sag mal, du sagst immer, man muss immer alles versuchen, differenziert zu sehen. Und es gibt nicht immer schwarz und weiß, es gibt ganz viel grau. Die erzählen das Gegenteil von dir. Die erzählen irgendwie, das ist ja richtig für keine Ahnung, für den Glauben zu sterben und andere umzubringen und dies und das und alles. Meine Mutter war komplett außer sich. Ich werde es niemals vergessen. Das war vielleicht der wichtigste Augenblick in meinem Leben, abgesehen von der Geburt meines Sohns. Hat mich geschnappt und gesagt, nein, ich habe Recht und die lügen. Und das musst du dir einfach für ein für alle Mal merken. Und diese Klarheit von, es gibt sehr viel Grau, aber es gibt auch einfach Böse und Gut. Es gibt einfach Falsch. Und das muss man bekämpfen. Etwas, was man in Deutschland auf schmerzhafteste Art historisch lernen musste. Das war vielleicht mit das Wichtigste, was ich in der Kindheit mitbekommen habe.
Wie alt waren Sie damals? Wissen Sie das noch?
10, 11, 9, irgendwie sowas. Also irgendwie zwischen 3. und 5. Klasse. Mhm.
Und diese Kindheit, wie Sie, also dieser Gedanke Freiheit, das ist wahrscheinlich auch das, was Sie in die Politik gebracht hat, oder? Oder zu den Grünen gebracht hat, also dann in Deutschland?
Ja, natürlich. Dieses machen können. Ja. Wobei wir den ist ein bisschen anders, weil ich kam nach Deutschland und habe erstmal Orientierung gesucht und habe die Sprache, ich habe im Iran schon Sprachunterricht gehabt.
Sie waren ja 13 Jahre alt, als Sie nach Deutschland kamen, nach Frankfurt kamen.
Ja, meine Eltern haben, das ist ein bisschen kompliziert. Meine Eltern haben sind viel gereist durch Europa in den 70ern und auch vorher schon.
Die waren doch Luftfahrtingenieure?
Genau, ja. Die waren bei der Flugsicherung und sind viel rumgeflogen und haben sich viel angeguckt und haben uns Kinder auch mitgenommen. Und mitten in Frankfurt auf der Zeil sitzend, sagte meine Mama nach all diesen Reisen, das ist der Ort, der ist am schönsten, hier will ich eine Wohnung.
Kann ich verstehen.
Oh ja, das ist, sie hat völlig recht. Ja. Wo denn sonst? Und mein Vater sagte, was, du willst eine Wohnung kaufen? Wir fliegen in 3 Tagen ab, wie es halt so ist. Natürlich haben wir dann irgendwie 2 Tage später eine Wohnung gekauft. Ich erinnere mich an das nicht, ich war 1,5. Aber relativ bald waren die Grenzen zu, nach der Revolution, Krieg begann und wir konnten ein paar Jahre nicht hin. Aber diese Wohnung war in Frankfurt am Nordend, ist unglaublich emotional für mich. Das ist ein Refugium gewesen. Wir sind einmal im Jahr nach Deutschland gekommen für 3, 4 Wochen und haben uns erholt. Die Leute könnten, wenn ich sage, wir kamen zum Urlaub nach Frankfurt, gucken mich die Leute alle an, als würde ich spinnen. Aber ich meine, der Alleenring von Frankfurt ist immer noch ein Luftkurort verglichen mit Teheraner Smog.
Das will was heißen, ja, der Alleenring in Frankfurt.
Ja, genau. Das war aber erholsam, weil wir nicht Mangelwirtschaft hatten, weil wir nicht anstehen mussten, jeden Morgen um Milch zu kaufen, weil es nicht darum ging, dass man die Essensrationscoupons noch rechtzeitig findet, weil es alles gab, was man wollte und vor allem man auch nicht im Bombenkeller musste. Und deshalb war es immer wichtig und irgendwann mal war klar, das geht nicht. Wenn wir im Iran bleiben, wird meine Schwester nicht studieren dürfen, weil sie nicht das Kopftuch gescheit trägt.
Und Sie müssen in den Krieg.
Ich muss in den Krieg. Ja. Ab 14 durfte man nicht mehr ausreisen. Ab wann man gezogen wurde, wusste man nicht. Ich habe das in der eigenen Klasse erlebt, dass da 12-Jährige an die Front selber abgehauen sind, weil ihre Väter gefallen waren und die ihnen folgen wollten, weil die Propaganda bei denen funktioniert hat. Ich habe das nicht mehr erlebt, aber am Anfang, so sagen wir mal, Leute, die 5 Jahre älter waren als ich, die haben erzählt, dass ihnen Schlüssel um den Hals gehängt worden ist und gesagt worden ist, mit 12, 13 Jahren renne jetzt mal aufs Minenfeld, damit sie den Weg quasi für die Infanteristen freischaufeln, aber sich natürlich selbst in die Luft jagen, kleine Kinder. Und dann war klar, da wird nicht, wenn die Kinder größer werden, können wir sie nicht mehr schützen. Das war das Grundgefühl meiner Eltern, vor allem meiner Mutter. Also gehen wir jetzt in die Wohnung, die wir gekauft haben, für die sie sich super verschuldet haben und jahrelang auch abbezahlt haben. Was super schwer war, weil die haben die Wohnung gekauft und nach der Revolution war die Währung im Land nichts mehr wert. Also da auch das war es nochmal eine riesen Kraftakt, aber die haben das alles gemacht, unglaublich Helden. Ja. Und dann sind wir nach Frankfurt. Und,
in diese Wohnung sind Sie dann gezogen?
Gerne, klar. Wir waren, das sind 60 Quadratmeter, ja. 4 Leute. Gerade meine Schwester war schon irgendwie fast volljährig. Und wow. Aber das hat uns überhaupt nicht gejuckt, weil wir hatten ja Ruhe. Ja. Da hat ja draußen irgendwie nicht irgendwie Stahl gehagelt oder so. Und dann Sprache lernen, ankommen, Freunde finden, dann ein bisschen später Mädchen kennenlernen und all das hat mich sehr beschäftigt, aber es gab eine Sache, die mich wahnsinnig gemacht hat. Ich dachte ja, ich bin jetzt angekommen. Jetzt bin ich endlich im Paradies und es ist jetzt alles schön und ist gut, aber es gab halt immer so diese Momente, wenn man kein anderer Junge die Tür aufgehalten hat und man wurde mal angeguckt, also es war mal vom anderen Stern. So, weil man halt einfach anders aussah. Und dann überlegte ich, ob ich nicht in der Partei will. Und in meiner Generation war es völlig normal. Wir sind jetzt Mitte der 90er Jahre. Wir waren alle genervt von Helmut Kohl. Weil da war schon immer, wir sind auf die Welt gekommen und da war schon Kanzler und der wird auch für immer bleiben. Das so. Und da so war CDU schon mal keine Option. Und dann guckte ich mir die Grünen und die Sozis an. Und bei den Grünen fragte mich die Frau in der Geschäftsstelle eine Sache nicht. Die fragte nicht, wo kommst du her? Weil das nicht wichtig ist. Und ich war völlig irritiert. Weil ich weiß ja total, egal wo du hingekommen bist, erste Frage, wo kommst denn du her? Ist doch gar nicht böse gemeint oft, das weiß ich schon. Aber
und sie hässlich geschwätzt haben wahrscheinlich.
Ja, logisch. Und, ja, aber wie gesagt, das ist ja meistens nicht böse gemeint, genau. Ist doch völlig okay so. Aber das hat einfach keine Rolle gespielt. Das hat mich echt angezogen und deshalb bin ich bei den Grünen gelandet. Aber gerade heute in der Lage der Welt, wenn man sich anschaut, Angriff auf unsere Demokratie, Aggression gegen Ukraine, all das, was wir auf der Welt erleben, diese Frieden- und Freiheitsfrage ist einfach fürs Leben etwas, wofür man arbeiten muss.
Aber mit 13 Jahren die Heimat zu verlassen, in ein neues Zuhause zu wechseln, auf das man sich auch freut, aber trotzdem, Sie haben die Freunde zurückgelassen in Teheran, Sie mussten neue Freunde kennen, Sie konnten ein bisschen Deutsch. Ja, das war sicher auch sehr prägend für Sie, dieser Umzug natürlich.
Ja klar, ich meine, das ist ja, das würde Ihnen jeder Psychologe sagen, Heimatverlust ist selber für sich ein Trauma. Das geht ja allen so, denen das widerfahren ist. Natürlich war es schwer, aber ehrlich gesagt, wenn ich mir vorstelle, ich war 13, ich hab da kam da an und bin ins Wasser gehüpft und habe geschwommen wie ein Walross. Aber ich sah damals anders aus. Aber richtig.
Sie hatten mehr Haare, oder?
Auch das, aber ansonsten woanders weniger. Also alles gut. Aber unter dem Strich. Für meine Eltern war es natürlich extrem schwer, weil die haben, meine Schwester ist an die Uni, hat da Leute kennengelernt und Party gemacht und ihr Studium dann irgendwie in Angriff genommen. Für meine Eltern war es irgendwie ein kompletter Zusammenbruch der Freundeskreise, der Bekanntschaften, der sozialen Bezüge. So, für die war das super schwer. Deshalb, ich habe eher schlechtes Gewissen gehabt, ganz lange wegen meiner Eltern, als dass ich selber das Gefühl hatte, dass ich was vermisse.
Konnten die arbeiten dann in Deutschland, in Frankfurt?
Das hat gedauert, bis sie das durften. Es gab ja damals diese irre Situation, man ist zum Ausländeramt und die haben gesagt, du musst erst eine Arbeitserlaubnis bringen. Dann ist man zum Arbeitsamt und die haben gesagt, du musst erst mal eine Aufenthaltserlaubnis bringen. Und dann konnte man das ganze Leben zwischen denen hin und her rennen.
Ja.
Das haben wir Gott sei Dank jetzt endgültig behoben für immer. Hoffentlich für immer, aber das hat lange gedauert, bis die arbeiten durften. Beide waren doppelte Akademiker. Beide sind Flugsicherungsingenieure, die in Deutschland aber nicht arbeiten dürfen, weil da dürfen nur Deutsche arbeiten. Meine Mutter ist auch noch Biologin, mein Vater ist Volkswirt. Am Ende ist meine Mutter Auffüllerin gewesen im Kaufhof und mein Vater war Speditionsfahrer. Ich empfinde das als tragisch und bin für mein Leben dankbar, dass sie das für meine Schwester und mich gemacht haben.
Ja.
Aber es ist eigentlich eine klassische Migrationsgeschichte. Ja. Man wandert irgendwohin aus und fängt unten an und arbeitet sich nach oben für die Kinder. Das ist eigentlich, ich weiß gar nicht, wie oft die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika ist eigentlich komplett voll mit dieser Geschichte.
Und was... Sie haben ja bis heute beide Staatsbürgerschaften.
Ich glaube,
es geht gar nicht anders. Ja, genau. Ne? Der Iran lässt es nicht zu. Genau. Aber fühlen Sie sich trotzdem, die Wurzeln, die Sie haben, sind die in Teheran? Oder sagen Sie, ich bin durch und durch Frankfurter?
Ich bin durch und durch Frankfurter, ja. Aber natürlich habe ich eine Geschichte mit Teheran und mit der ist halt ganz viel Schmerz auch verbunden und man kann dem auch gar nicht entgehen. Man muss, gestern war der Jahrestag der Ermordung von Mahsa Amini,
ja.
Die ist Symbol geworden für diese unglaubliche Frauenbewegung, die inspirierend ist und die nicht da ist, wo sie sein sollte und wo wir noch nicht ausreichend haben helfen können, damit sie dahin kommt. Natürlich kann man, ich kann mich davon nicht entziehen. Man kriegt den Jungen aus dem Iran, aber den Iraner nicht aus dem Jungen. Ich glaube, das Original ist irgendwas mit Ghetto und von Zlatan Ibrahimovic. Aber das stimmt einfach. Und ich kann so tun, als wäre es nicht, aber das stimmt ja nicht. Ich habe einen Auftrag, einen Vertrag, ein Mandat, das ist denn für die Leute in Deutschland zu arbeiten. Dafür bin ich gewählt worden, direkt in meiner Stadt Frankfurt. Dafür bin ich endlos dankbar und verpflichtet. Und trotzdem schaue ich mir immer wieder an und versuche zu verfolgen, was im Iran passiert. Nicht nur, weil ich da Verwandte, Bekannte, Freunde habe, die ich teilweise seit 40 Jahren nicht gesehen habe, sondern weil ich einfach schmerzlich verbunden bin mit dem Land.
Waren Sie noch mal dort?
Ich war da, das Problem war ja nicht das Reinkommen, sondern das Rausgehen, ja. Weil ich kann ja nur mit dem iranischen Pass einreisen. Die akzeptieren ja meinen deutschen Pass gar nicht, auch den Diplomatenpass nicht. Und dann habe ich immer geguckt, dass ich, keine Ahnung, mit dem Außenminister, das war dann Steinmeier oder ähnlich, rausfliegt.
Waren Sie eigentlich jemals in Therapie?
Ja.
Durch diese Kindheitserlebnisse?
Ja, klar.
Ja.
Das sollten alle machen. Ich finde auch, dass das
verbrennt. Wie alt waren Sie damals?
Ich weiß nicht, vor 20 Jahren oder so.
Okay.
Aber das ist total verbrämt. Und ich bis heute, wir sind 2024, da sollte man über Gesundheit einfach mal richtig reden dürfen. Und deshalb kann ich allen empfehlen, Leute, presst es nicht in euch rein.
Ja. Wissen Sie noch, was Sie als Kind werden wollten?
Ja, ich wollte Fußballer werden und Astronaut und sowas. Und Cowboy wollte ich auch unbedingt werden. Als ganz kleines Kind wollte ich unbedingt Cowboy werden.
Gut, Fußballer sind Sie jetzt Hobby quasi, Hobbyfußballer. Und Cowboy, den Colt könnte man manchmal auch ziehen, oder? So,
ja,
so in Gedanken, aber
ja,
nur natürlich.
Aber es gibt so Fotos von mir. Ich war auch Zorro im Übrigen.
Echt?
Ja, ich hatte auch ein Zorro-Kostüm. Ich war darauf sehr, 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 sehr stolz. Und auch ein schwarzes Schaukelpferd. Das hieß natürlich, Sie wissen, wie das Pferd von Zorro heißt? Sehen Sie? Tornado. Und mein Pferd ist natürlich auch Tornado.
Natürlich.
Ja, klar.
Ja. So Gerüche und Farben in Teheran, ist das manchmal noch, oder spielt das in der Familie eine Rolle? Also haben Sie das dann, als Sie in Frankfurt waren, waren Sie dann sehr deutsch und haben also Äppelwoi und Rippchen mit Kraut und sowas alles? Oder gab es dann auch Gerichte aus der Heimat, aus der alten Heimat?
Es gab es alles, bei alle Richtungen. Und ehrlich gesagt, meine Mama wird mir nie verzeihen, dass ich diesen Satz sage, aber meine Mama ist jetzt noch nicht die beste Köchin der Welt.
Die hat
studiert und die hat gearbeitet und die hat wirklich unglaubliche Fähigkeiten, Stärken. Und die war immer die Säule meines Erwachsenwerdens. Aber kochen ist nicht so.
Nee.
Und trotzdem ist so, ich komme bei denen vorbei, die stellt mir das Essen auf den Tisch und ich schmeiß mich da rein, als wäre ich fünf so. Das ist halt
das
einfach,
ist aber dann,
das ist der Mama-Geschmack.
Persisches Essen dann?
Ja. Für mich kocht die persisch, wenn ich vorbeikomme. Aber ansonsten haben wir immer. Es gibt eine lustige Geschichte, die ich echt jahrelang nicht verstanden habe. Wir haben bei Aldi eingekauft immer.
Mhm.
Es gab diese super geniale Marzipan-Kuchen-Nachspeise, die wir eigentlich das ganze Jahr gegessen haben. Und wir haben die ganze Zeit immer uns gefragt, warum? Es gibt so 3-4 Monate, gibt es das einfach nicht. Warum eigentlich? Und es hat, glaube ich, es hat 3 Jahre gedauert, ich habe es aus der Schule mitgebracht. Nee, Weihnachtsstollen gibt es tatsächlich nicht das ganze Jahr. So. Aber also von April bis August gab es damals keine Weihnachtsstollen, aber ab August gab es dann tatsächlich welche und die haben wir dann immer das ganze Jahr über gegessen.
Sie essen gern Stollen?
Ich liebe Stollen.
Ja, ich mag es nicht wegen dem Orangenschad und Zitronat. Ich esse gern süß, ich esse gern Kuchen, aber Orangenschad, Zitronat ist für mich das... Aber
ja, es gibt ja mittlerweile alle Varianten aus Dresden
stimmt.
Und Nürnberg und alles.
Und Frankfurter Küche natürlich, oder?
Logisch.
Handkäse, Kochkäse, Rippchen mit Kraut, Grissauce.
Mhm. Grissauce ohne Eier.
Ich esse es gerne mit Eier
und
Kartoffeln. Ich esse aber alles, was ich jetzt aufgezählt habe, sehr, sehr gerne.
Aber Ihnen muss ich es nicht sagen, aber alle, die zuhören, wenn ihr in Frankfurt unterwegs seid und Handkäse mit Musik bestellt, was man gegessen haben muss im Leben, und ihr kriegt ein Messer und ihr bestellt eine Gabel, dann fragt der Wirt, bist du ein Tourist oder was? Handkäse mit Musik?
Das kenne ich jetzt auch
nicht. Handkäse mit Musik isst man mit Messer. Nur mit Messer.
Ja. Das kenne ich auch nicht.
Da sind Sie echt weit raus jetzt. schnell wieder zurück üben.
Wieder zurück. Ich esse keinen Handkäse, aber ich mag die Musik nicht.
Ja, das ist
ja, ich weiß. Ich esse lieber Kochkäse. Ja. Und Appleboy, trinken Sie den gern?
Oh, fürs Leben, ja. Mhm. Darf ich jetzt mal einen Werbeblock hier einbauen?
Klar.
Andreas Schneider am Obstgarten in Niederrlebach. Der ist jetzt einer der Erfinder der Appleboy-Messe. Der kultiviert die ganzen ausgestorbenen Apple-Sorten. Goldpamäne, was gibt's denn da noch? Weiß ich nicht mehr. Aber jedenfalls, der macht den genial. Dagegen ist der französische Cidre grober Unfug.
Und trinken Sie ihn pur oder trinken Sie ihn mit Wasser gespritzt?
Nee, ich trinke den nur pur.
Ah, echt?
Ja, klar. Nee,
ich trinke mit Wasser. Nee, also, früher, als ich jung war, mit Limo, aber das kann man natürlich heute überhaupt nicht mehr. Nee, aber
Sie kennen diese Aufkleber oder Button, Atomkraft, nein, danke.
Ja.
Das gibt es genauso in derselben, im selben Stil quasi, mit einem Gerippten in der Mitte. Ja. Also Gerippte
ist... Die hochdeutsch sprechenden Menschen unter uns, ein Glas mit diesen Dellen drin, ne? Wie kann man es...
Mit den Rauten drin.
Mit den Rauten
also
drin,
mein,
ja.
Einmal, mein Kind kippt das Stöffsche aus dem Bembelsche ins Gerippte und betzt es. Das heißt, man nimmt den traditionellen Apfelweinkrug aus Frankfurt und schüttet daraus Apfelwein in ein traditionelles Glas und trinkt das. Übt das. Danke, liebe Leute. Aber, jetzt habe ich komplett den Faden verloren.
Nein, Atomkraft, nein, danke.
Gibt's ach so, das gibt auch so einen Aufkleber. Da ist halt ein Geripsus drin und es steht drüber süß gespritzt, nein, danke.
Ja, das kann man auch nicht trinken. Das kann man auch nicht trinken. Aber ich trinke, weil der Alkoholpegel einfach so hoch ist. Also man ist ja doch recht schnell, finde ich schon.
Dann trinken Sie beim Andreas Schneider am Obstgarten, Steingarten. Am Steingarten am Niederrlebach. Das ist auch noch... Wirklich großartig. Der hat auch Rezepte von seinem Urgroßvater mittlerweile ausgepackt. Ist wirklich toll.
Aber Ihre Eltern, reden die dann auch hessisch? Oder reden die gut Deutsch dann, Ihre Eltern inzwischen natürlich?
Meine Schwester hatte, als sie angefangen hat zu studieren in Berlin, eine Einführungsvorlesung, heißt es, glaube ich. Und dann hat Professor dies und das erzählt. Und dann zeigte auch meine Schwester in der Menge von 250 Leuten und sagte... Was ist die Antwort auf die Frage? Und meine Schwester sagte, ich weiß es nicht. So, kam nach Hause und war völlig verwirrt, dass die alle irgendwie ausgelacht haben. Ich verstehe es auch nicht.
Ich verstehe es auch nicht.
Ja.
Aber sprechen Ihre Eltern hessisch?
Ja, aber mit starkem Akzent natürlich. Starkem iranischen.
Aber das heißt, Ihre Eltern leben noch und die sind nach wie vor in Frankfurt?
Ja, genau.
Und das ist für Sie dann auch Heimat, wenn Sie nach Frankfurt kommen, sind Sie bei Ihren Eltern?
Nee, ich bin nicht nur bei meinen Eltern, ich bin ja Frankfurter. Aber
nein, ich meinte, Sie haben eine Wohnung wahrscheinlich in Frankfurt auch. Und, ja, aber Sie besuchen die, Sie haben ein enges Verhältnis mit Ihren Eltern.
Aber klar.
Ja. Wer hat Sie denn mehr geprägt, Mutter oder Vater?
Meine Mutter. Sie ist eine so starke Person, ich habe jetzt ein paar Geschichten erzählt. Mein Vater ist der liebste Mensch, den ich kenne, ist der Größte und hat mir so viel beigebracht. Aber diese, im Zweifelsfall wirklich jemanden schütteln, das war immer meine Mutter und das war gut und wichtig.
Und als es dann darum ging, was mache ich jetzt beruflich? Also Sie haben Abitur gemacht und dann haben Sie angefangen zu studieren?
Ja, und ich habe angefangen zu studieren und habe Germanistik vor allem studiert. Habe noch viele andere Sachen studiert nebenher. An der Uni Mainz.
Nicht in Frankfurt?
Nicht in Frankfurt, sondern in Mainz. Bin jeden Tag gependelt. Und kam auch sehr schnell voran, ehrlich gesagt. Ich fand das Grundstudium so halb langweilig. Weil der erste und zweite Lautverschiebung und Althochdeutsch und Mittelhochdeutsch, das ist schon schön so, aber gut, dass man es auch mal hinter sich lassen kann, weil ich wollte ja eigentlich Thomas Mann lesen und nicht Minnesang. Habe deshalb das Grundstudium in einem Jahr schon beendet, was man normal in zwei Jahren macht. Und dann kam ein großartiger Mann, der war Professor, der irgendwie mich gut begleitet hat, gesagt, willst du nicht eigentlich in der Geschwindigkeit, wie du drauf bist, willst du nicht grundständig promovieren. Heißt, nicht einen Abschluss machen, damals Magister machen und dann promovieren, sondern wir machen gleich ein Promotionsthema. Und ich sage, das ist super, was sollten wir machen? Das würde mich freuen, wie wäre es mit dem? Wir haben ein paar Themen ausgesucht, dann haben wir geredet, habe angefangen zu lesen und zu schreiben und nebenher durch Scheine machen. Und dann wurde ich aufgesogen von der Politik und irgendwie habe ich immer vor mich hergeschoben und gesagt, irgendwann mal, ich war eigentlich... hat nur noch zwei Scheine zu machen und die Doktorarbeit schreiben. Und ich habe auch alles gelesen dazu und dachte, das mache ich später. Und immer mal ist es ausgefädelt.
Aber ist das was bis heute, was in dem Hinterkopf ist, wo Sie sagen, das
ja, klar.
Würde ich schon gerne noch zu Ende führen?
Ja, klar. Ich meine,
die Doktorarbeit?
Ich bin nicht mehr so, ich fühle mich jetzt nicht mehr so, jetzt, Ich habe schon das Gefühl, dass ich versagt habe an der Stelle. Aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass es jetzt ein dramatisches Ding ist. Erstens, weil erstens habe ich das auch als Druck immer empfunden, weil meine Schwester ist auch Ingenieurin. Das heißt, in unserer Familie sehen wir 4 Leute und 5 Akademikertitel und ich habe nichts dazu beigetragen. aber ehrlich gesagt, es ist okay. Und ich habe ja ein paar Sachen hingekriegt, wie zum Beispiel Eintracht-Fanclub gründen und so. Und das Zweite ist, ich werde laufend danach gefragt. Und ich meine, es gibt im Deutschen Bundestag beispielsweise eine sehr große, hohe Zahl von Leuten, die entweder aus dem Lehramt kommen oder vor allem Juristen sind. Das ist völlig in Ordnung, aber ich finde nicht, dass alle irgendwie dasselbe gemacht haben sollten. Und ich habe sehr viele Dinge, Berufe und was auch immer nebenher gemacht. Und deshalb, also ich habe, das ist meine persönliche Niederlage, aber ich habe kein schlechtes Gewissen anderen gegenüber.
Werden Sie das irgendwann nochmal in Angriff nehmen, ohne drüber zu reden? Und wenn Sie es dann haben, sagen Sie es?
Ohne drüber zu reden, ja.
Ja.
Nee, aber halt eben ohne drüber zu reden. Wissen Sie, Nils Annen, als der im Bundestag kam, hat er gesagt, hat seiner Basis versprochen, also mein Kollege aus Hamburg, von der Sozialdemokratie, hat gesagt, ich werde in der Legislaturperiode dann mein Studium abschließen, im Fernstudium. Und das hat er 4 Jahre nicht geschafft. Und dann wurde er sehr verrissen. Das hat es später trotzdem gemacht. Also wenn ich jemals dazu komme, irgendwie mal 3-mal am Tag regelmäßig zu essen und Sport zu machen und irgendwie kein Freizeitproblem zu haben, dann sofort. Das ist Schönes, aber nochmal, das ist für mich. Ich mache es nur für mich, ja. Und nicht, weil irgendwie es Druck gibt draußen, irgendwie die Leute was wollen oder meine Eltern irgendwie Druck machen oder so. Also ich würde es machen, weil ich einfach finde, es schön, das zu Ende zu bringen.
Haben Ihre Eltern jemals Druck ausgeübt auf Sie?
Nein. Meine Eltern haben eine große Erwartung gehabt, ehrlich gesagt.
Was wollten die, was sie mal werden?
Die Generation war eher, wir werden alle Ingenieure oder Ärzte. Mhm. Aber meine Eltern haben das nie gesagt. Und meine Eltern waren auch sehr stolz, als ich gesagt habe, ich möchte jetzt Germanist werden und promovieren. Und ja, als ich dann was anderes gemacht habe, waren die auch stolz. Also wurde hier von der Politik aufgesogen, hauptberuflich. Und meine Mutter hat nicht gesagt, warum machst du dein Studium nicht fertig, sondern meine Mutter hat angefangen, Zeitungsschnipsel mit mir drin zu sammeln. Ja, also sehr klassisch, sehr süß und sehr großartig und sehr unterstützt. Druck gab es dann nie. Ne?
Und wissen Sie noch, wie haben Sie Ihr erstes Geld verdient? Oder während des Studiums auch? Also man muss ja irgendwie immer Geld verdienen, wenn man jung ist auch.
Ja, ich habe als Schüler angefangen, in einem Hotel zu arbeiten, als Mädchen für alles. Und habe von Glühbirnen austauschen bis Betten machen, bis Müll weg rausbringen und so einfach alles gemacht.
Freut sich Ihre Frau sicher heute, oder? Wenn Sie mal
wenn
Zeit
ich mal,
haben.
Wenn ich mal wenn da bin, ja, aber ja. Aber es ist ja, ich habe einfach alles gemacht. Ich habe Zeitung ausgetragen. Ich habe, ich weiß gar nicht, was ich nicht gemacht habe. Ich habe Bücher verkauft in der B-Ebene an so einem Stand. Ich habe entrümpelt mit einem Entrümpler, also ihm geholfen, alte Keller von Leuten irgendwie leer zu machen und auf den Sperrmüll zu bringen. Ich sage dann, ob ich es gemacht habe oder nicht, aber alles. Mir so über den Weg gelaufen ist. Taxifahren habe ich nicht gemacht. Also es gibt ja diesen Klassiker vom Joschka Taxi. Ich glaube, ein P-Schein, da drehe ich durch, bevor ich 6.000 Straßennamen mehr merken kann. Nee.
Weil Sie Joschka Fischer gerade ansprechen, Sie sind ja sein Nachrücker gewesen in den Bundestag. War das so eine Figur auch, der Sie politisch geprägt hat?
Ja, der war der Überpapa von uns allen bei den Grünen in Hessen. Und auch bei uns in Frankfurt. Ich komme ja auch noch aus derselben Stadt, der Gruppe, wo er groß geworden ist, wo wir ihn alle sehr verehrt haben. Und ich muss sagen, ich tue es immer noch. Der Mann hat gigantische Dinge für diese Partei und ich finde auch fürs Land gemacht und geschafft. Und ich bin sehr, sehr privilegiert und dankbar, dass ich weiterhin mit ihm auch reden kann, ich SMS schreiben kann und ich mir von ihm auch Ratschläge einholen kann. Das ist der Typ ist einfach nur Wahnsinn und so Figuren gibt es nicht oft.
Das stimmt. Ist ja auch das schönste Kompliment, wenn man sagen kann, das ist ein Vorbild. Also ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, ob junge Leute schon zu Ihnen kommen und sagen, ich will so werden wie du.
Ich habe das immer wieder mal, wobei ehrlich gesagt diese nicht, ich renne dir jetzt hinterher, um dir zu sagen, dass du mal Vorbild bist, Also es gibt auch andere Fälle, die ich eigentlich schöner finde. Letzter Wahlkampf, ich stehe am Wahlkampfstand und verteile Kugelschreiber und Flyer und Windräder und was wir halt so machen. Dann kommen dann 11-12-Jährige, marokkanischstämmig, wir haben einfach geredet, haben sie mir erzählt. Und dann sagen sie, ihr Grünen seid, was wollt ihr denn? Wollt ihr Tempolimit? Ich so, ja, das ist aber doof, weil ich will nämlich Amige. Und wenn ich Amige habe, will ich natürlich dann 200 Sachen fahren auf der Autobahn. Ich so, ja, ich finde Schnellfahren auch cool, aber guck doch mal so und so und so. Dann haben wir die ganze Zeit geredet und gewitzelt und dann kam irgendjemand von den Grünen und hat gemeint, hier, das ist euer Bundestagsabgeordneter, ne? Und die guckten mich so völlig an, völlig, völlig fassungslos an und sagten, du bist Politiker, du siehst so aus wie wir. So, und das sind einfach die schöneren Momente. So, wenn man einfach das Gefühl hat, dass man den Leuten irgendwie, weil man da ist, weil man sichtbar ist, auch plötzlich den Weg. Ging mir auch so. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass man überhaupt in Deutschland mit meinem Namen ohne deutschen Pass in eine Partei gehen kann.
Ja.
Wenn ich nicht Cem Özdemir im Fernsehen gesehen hätte, der 93 oder 94 ein Interview gegeben hat. Und ich so, der sieht ja gar nicht aus wie der Helmut Kohl. Das kann ich doch auch mal versuchen. So, also man braucht Leute, die von denen man auch dann tatsächlich was abschneiden kann, sehen kann, der macht es vielleicht nicht gut, aber da ist ein Weg gegangen, den kann ich auch gehen. Und das sind wirklich die schöneren Momente.
Hätten Sie jemals geglaubt, dass Sie mal irgendwann Parteichef sind, der Grünen?
Wann denn?
Was habe ich jetzt?
Nee, wann hätte ich das denn jemals gedacht? Also,
ich weiß nicht, ob Sie so ein als Sie bei den Grünen eingetreten sind.
Nein, da als ich bei den Grünen eingetreten bin.
Da hat man nicht so einen Fahrplan,
nein,
oder?
Nein, als ich bei den Grünen eingetreten bin, war überhaupt keine Option, dass ich irgendwas mit Politik mache. Ich wollte einfach mal eintreten, gucken, wie es ist, ein bisschen was machen. Ich wurde da wirklich schrittweise reingesogen. Also die blöde Antwort auf Ihre Frage ist Ende 2021. Ja,
da haben Sie es dann gedacht.
Ja, klar. So, ja. Aber nein, das war, ich bin ja nicht, ich kann jedem nur sagen, die kennen die Ghostbusters. Mhm, die Ghostbusters haben so eine, haben so Detektoren, damit entdecken sie negative Energie. Und man geht in eine Partei oder man fängt überhaupt an, irgendwie sich zu engagieren wegen der negativen Energie. Irgendwas ist doof. Meine gute Freundin Anna Lührmann, heute Klimastaatssekretärin im Auswärtigen Amt, hat angefangen, Politik zu machen, weil sie 13 war und vor dem Fenster ihres Kinderzimmers ist ihr Lieblingsbaum gefällt worden. Ich fand das furchtbar. Andere Leute finden, das ist irgendwie, keine Ahnung, der Bürgersteig ist nicht gut gepflastert. Irgendwas ist blöd, irgendwas ist negativ, also fange ich an, mich zu engagieren. Wenn die Welt perfekt ist, muss ich ja nichts machen. Und so war es bei mir auch. Ich fand,
was war bei Ihnen?
Ja, bei mir war es dieses Nicht-Ankommen. Egal, was ich mache, es gibt immer noch eine Restgröße, wo meine Herkunft eine Rolle spielt. Und bei den Grünen hatte ich das Gefühl, das ist nicht so. Das war der Grund, warum ich eingestiegen bin. Aber dass ich wieder Karriere mache, nein, ich kann jedem raten, wenn die Leute, die in der Partei gehen, um Karriere zu machen, denen sieht man es an. Und das ist weder authentisch noch erfolgsversprechend.
Das ist auch anstrengend, glaube ich, wenn man sich immer so verbiegen muss, um an dieses Ziel zu kommen. Wie frustrierend ist es denn jetzt für Sie? Sie geben ja alles. Also man merkt es ja, also Sie sind ja mit Herzblut dabei. Aber wie frustrierend ist es dann, wenn man sieht, wie schlecht die Ampel jetzt gerade dasteht oder wenn die Grünen beschimpft werden oder gesagt werden. Wie können Sie das abspalten von sich als Mensch?
Also es ist auf der einen Seite wirklich verwirrend. Ich finde, wir machen echt viele gute Sachen in dieser Koalition. Wir kriegen echt viel hin miteinander. Ich kann das stundenlang aufzählen. Ich erspare es Ihnen jetzt. Und dann haben wir hinter der Bühne diese Ernsthaftigkeit, die der Lage auch gerecht wird. Weil alle sehen, es gibt große Krisen, es gibt die Friedensordnung in Europa ist bedroht. Wir haben eine Inflation, die wir irgendwie jetzt runtergefahren haben, aber noch nicht vollends beendet haben. Die Corona-Pandemie hat hier echt reingehauen ohne Ende und. Und deshalb arbeiten wir ernsthaft an Lösungen. Dann geht irgendjemand auf die Bühne, nimmt das Mikrofon und schreit rum. Und dann gibt es einfach überflüssigen Streit und wir zerreden selbst, was wir schaffen. Das ist einfach nur frustrierend. Und ich habe ein Jahr gesagt, das werden wir schon noch abstellen. Dann habe ich gesagt, wir müssen das abstellen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es so ist. Ich hoffe, dass wir irgendwie die Dinge, die notwendig sind, trotzdem machen, voranbringen, damit wir das Land einfach voranbringen. Aber das ist doof, das ist das eine. Das zweite ist, ich war in Thüringen im Wahlkampf unterwegs, kam ein älterer Herr, sehr wütend und schreiend. Und hat gesagt, die Grünen sind schuld. Und den Satz habe ich schon ein paar Mal gehört, das ist ja ein bisschen, aber man bringt natürlich dann die Geduld auf und sagt, ja, sagen Sie mal, was stört Sie denn? Diese Aufschriften auf diesen Honiggläsern, die werden immer kleiner, ich kann sie nicht mehr lesen. Wow, okay. Die Schuld nehme ich gerne. Also es ist ein bisschen viel merkwürdiges Zeug unterwegs. Was ich alles verbiete, sehe ich aus, als würde ich Fleisch verbieten wollen. Also ich würde, bitte ladet mich zum Grillen ein, ich komme vorbei. Ich bringe auch selber Würstchen mit und Steak auch. Aber also es gibt ganz viel Merkwürdiges, was irgendwie gefahren wird, was alles abgeht, so von Autoverbot und alles Käse. Aber es wird halt immer wieder wiederholt und irgendwann mal hört man das halt zu häufig, als dass das irgendwie jemand baut. Gleichzeitig ist es so, ich habe ja im Bundesvorstand meiner Partei gesessen in der Regierungszeit und das ist jetzt nicht so viel anders als damals. Es ist halt eine andere Flughöhe, eine andere Geschwindigkeit, aber das habe ich alles schon mal erlebt. Ganz vieles von dem, was wir heute erleben, war schon mal. Es gibt ein Werbevideo von Joschka Fischer, der auf einer Wiese sitzt und sagt, ja, die Grünen sind an allem schuld. Das ist jetzt 20 Jahre her, das war damals auch schon so. Und da einfach immer wissen, hey, du bist jetzt irgendwie nicht im luftleeren Raum. Es gibt Rezepte, da muss man dran arbeiten. Das ist alles kein Zauberwerk. Das ist gut. Es gibt noch was mir aber Halt gibt, ehrlich gesagt. Ich mag diese Leute nicht, die immer sagen, die Berliner Blase und alle blablabla. Hier wird wirklich sehr, sehr, sehr gute Arbeit gemacht von allen. Nicht nur von meinen Leuten, sondern auch, keine Ahnung, CDUler oder so, die sich da jetzt reinschmeißen fürs Land. Trotzdem gibt es etwas, was mich wahnsinnig macht, nämlich ich kriege am Tag 30 SMS, hast du diesen Tweet gesehen? Ja, nein, ist das wichtig? Und ich habe so viel Leid in meinem Leben gesehen, auch als Außenpolitiker in Nepal, in Syrien, in wo auch immer. Die Frage, die man immer am Anfang von allem stellen muss, ist das wichtig? Mhm. Und die Frage stellen so viele Leute nicht mehr und so oft nicht mehr. Irgendjemand twittert irgendein dummes Zeug und dann redet plötzlich die halbe Berliner Blase darüber. Warum eigentlich? Warum ist das relevant, dass der irgendwie, warum ist das relevant, dass Leute, die irgendwie miteinander verhandeln, Balkonbilder machen oder nicht? Ist doch egal. Es ist doch wichtig, was hinten rauskommt. Aber das immer wieder vergegenwärtigen, ey, das ist wieder irgend so ein Hype, was niemand braucht. Auch das gibt echt Ruhe, Gelassenheit und Halt.
Aber ich glaube, da sind wir wieder bei Ihren Anfängen. Wenn man natürlich mit einer Kindheit, wie Sie sie erlebt haben, aufwächst, ich glaube, man relativiert automatisch ganz anders, oder? So, zum Thema, was ist wichtig und was bringt mich jetzt aus der Fassung? Lohnt sich das jetzt, mich aufzuregen?
Das ist aber schon wieder, Sie kennen das hessische Sprichwort. Ne? Bevor ich mich drüber aufrege, ist mir lieber egal. Ja, das stimmt schon. Aber oder? Ob das jetzt mit der Kindheit zu tun hat oder vielleicht ist es auch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach...
Aber es ist auch Ihr Wesen, oder?
Ja, ist auch eine
Sie wirken ja auch immer so, ich weiß, Sie wirken auch immer so in sich ruhend, gemütlich, gechillt.
Ja,
so.
Wir können mal ins Stadion gehen, das habe ich immer aus einmal. Vor allem, wenn die Schiris immer gegen uns pfeifen, alle, immer.
Dann wird es laut, dann werden
sie
laut.
Immer, es hat noch nie Schiri was Gutes
gegen uns. Und dann werden sie laut.
Ja, klar.
Glauben
aber
Sie eigentlich?
Geht man doch ins Stadion.
Ah, ja, klar, natürlich. Aber Sie auch mit Fanschal und allem, oder? Mhm. Volle Montur, ja. Sind Sie gläubig?
Ja.
Und
aber, okay.
Ist das auch...
Okay, jetzt die lange Version.
Nein, ich wollte sagen, wenn man was einen prägt, also ich glaube, Glaube kann ja auch, vielleicht auch für Ihre Eltern mehr noch als für Sie dann als Kind, aber ich glaube, das ist ja auch eine Stütze im Leben. Wenn man sagt,
das ist ja so abgefahren, wenn man sich den Nahen Osten anschaut. Ja? Die erste islamische Republik bis heute bestehend ist der Iran. Da gibt es die säkularste, teilweise antireligiöseste Jugend von allen. Die Leute wollen damit nichts zu tun haben, weil sie damit wirklich belästigt werden vom Staat. In der Türkei gibt es eine laizistische Verfassung, also eine klare Trennung von Staat und Kirche. Da gibt es die religiöseste Jugend wahrscheinlich der gesamten Gegend. Mir geht es so, ich habe Deal mit meinem Gott. Ich bin Moslem, ich bin Schiite, ich trinke Ebbelwoll, Prost ihm zu und der prostet auch zurück. Das geht ausschließlich ihn und mich was an. Und das ist das Privateste, was es gibt. Und deshalb, entschuldigen Sie die Einsilbigkeit der Antwort, aber ja, ich bin gläubig, Punkt. Und der Rest geht wirklich niemandem was an. Ja. Und alle, die ihm versuchen, den anderen zu erklären, wie sie zu glauben haben, die können mich mal.
Ja, finde ich eine gute Einstellung. Sie sind ja selbst Vater inzwischen. Sie haben ja vorhin gesagt, Sie haben einen Sohn. Hat Sie das verändert nochmal als Mensch?
Die Leute, die Eltern werden und nicht verändert werden, die kenne ich nicht. Die will ich auch nicht kennenlernen, ehrlich gesagt. Das ändert alles. Das ist das Wesentlichste. Du hältst das Kind da irgendwie nach der Geburt auf dem Arm und das ist das Wesentlichste, was dir passieren kann. Mehr geht nicht.
Wie alt ist der Sohn, wenn ich fragen darf?
15.
15 schon. Das heißt, ist er auch Fußballfan? Mhm. Eintrachtsfan?
Ja, logisch.
Klar, was anderes wäre auch nicht.
Irgendwas muss ich ja in der Erziehung richtig gemacht haben.
Was anderes wäre auch nicht möglich gewesen.
Der Rest der Erziehung ist perfekt gelaufen, weil das war meine Frau, das war ich.
Wie lange sind Sie schon verheiratet?
15.
Also mit dem Kind kam, also erst die, ja. Ging ja dann recht
schnell.
Ja. Wie sind Sie denn als Papa? Wenn Sie mal daheim sind.
Müssen Sie meinen Sohn fragen. Aber
wenn Sie mal daheim sind, so also oft sind Sie nicht daheim,
Sie
oder?
Müssen, ich bin bemüht, sehr, sehr bemüht und mein Sohn viel zu sehen und viel mit ihm zu machen. Und das ist halt, sagen wir mal, manchmal mehr möglich, manchmal weniger, als ich mir wünsche. Ich glaube, dass wir eine wunderbare Beziehung haben. Das müssen Sie aber sonst ihn fragen. Meiner Frau würde sagen, ich bin zu lasch.
Klar, und sie ist strenger.
Natürlich ist sie das. Und sie hat auch recht. Aber ich kann das halt nicht. Ich meine, ich sehe den, keine Ahnung, viermal die Woche länger als eine Stunde, nicht nachts irgendwie, wenn ich nach Hause komme oder beim Frühstück. Und dann, warum soll ich dem sagen, mach das nicht, sondern ich nehme ihn in den Arm und schenke ihm was. Und meine Frau verdreht dann die Augen und sagt, du verziehst das Kind. Ich weiß gar nicht, was sie meint.
Wie haben Sie Ihre Frau eigentlich kennengelernt?
Im Betrieb.
Im Betrieb. Wo haben Sie denn da gearbeitet?
Im Betrieb hier. Aber es ist
ach so, im Betrieb heißt in der Politik.
Ja, aber ehrlich gesagt, also fast alle Beziehungen entstehen noch im Betrieb, oder nicht?
Das stimmt.
Weil man da die meiste
Zeit einfach verbringt. Das ist einfach so.
Klar. Weil man geht ja nicht in den Club, um eine Ehefrau kennenzulernen.
Man hat auch gar keine Zeit, in den Club zu gehen inzwischen, oder?
Oder man hat auch keine Zeit, im Club irgendwie nach einer Ehefrau zu suchen.
In den Club zu gehen abends. Ja, also so geht es mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber...
Bringt ihr mal bitte den Club für mich einen Kalender eintragen.
Kalender.
Dank, bringt ihr mal einen Club? Bitte.
Ich krieg einmal die Woche. Ich krieg einmal von meiner Assistentin einmal die Woche trägt sie mir ein an einem Abend der Woche sagt sie okay wir reservieren für dich so eine Stunde Sport.
Mhm.
Das macht sie.
Okay. Ja. Und was machen Sie in dieser Stunde?
Spinning.
Okay, immerhin.
Spinning. Das
also Sport.
Tatsächlich Sport. Nein, nein, das macht sie auch.
Jetzt machen sie bei mir auch. Ich beantworte dann ihre überfälligen SMS dann in der Stunde.
Machen Sie Sport?
Ich bemühe mich.
Also außer Fußball gucken?
Ich bemühe mich.
Spielen Sie auch Fußball?
Es gibt so Zyklen, wo es echt funktioniert und es gibt Zyklen, wo es nicht funktioniert. Ich habe mein Leben lang herausragend gerne Fußball gespielt, bis ich mein Knie zerstört habe.
Gut, dann geht es nicht mehr, das ist ganz klar.
Doch, natürlich geht es dann noch. Aber es sollte
dann geht es nicht mehr. Klar. Ja. Seit wann haben Sie eigentlich so kurze Haare? Also hatten Sie als Kind, hatten Sie dann...
Weiß ich gar nicht. Nein, also ich war ja irgendwie verwirrenderweise mit 30 noch mal halbwegs mit Haaren in der Mitte des Kopfes versehen. Damit war ich der einzige männliche in der Familie, mütterlich wie väterlich. Und das wurde dann immer mal schütter und schütter. Und irgendwann habe ich gesagt,
ist gut.
Das reicht doch jetzt mach's mal weg.
Ja, ist gut.
Und dann habe ich seitdem, und es kostet auch echt deutlich weniger. Man macht es einfach.
Machen Sie das selbst oder Ihre Frau?
Ich mache es selber.
Machen Sie selbst? Wie oft?
Alle 10 Tage. Einmal drüber. Fertig.
Man würde Sie gar nicht kennen, wenn Sie so eine Lockenpracht hätten, wahrscheinlich, oder? Hatten Sie Locken als Kind?
Nein, ich hatte nie Locken.
Nein.
Nein, nein.
Was kommt
aber
denn.
Aber jetzt habe ich ein ganz furchtbares Kopfkino. Sie müssen mir jetzt raushalten. Gott, immer.
Was kommt.
Locken sind großartig. Es geht um mich.
Also, was haben Sie mit dem Kopfkino?
Wie ich aussehe mit Locken. Das weiß ich nicht. Next.
Lachen Sie eigentlich viel so untereinander mit Ricarda Lang, Frau Baerbock, Herrn Habeck untereinander?
Jo.
Sie sind gut, alle miteinander.
Wir lachen für alle, ehrlich gesagt, das wäre sonst gar nicht aushaltbar. Wir haben einen sehr unterschiedliche Humorwellen, teilweise untereinander bilateral. Ricarda und ich haben sehr, sehr schwarzen, harten und den behalten wir auch für uns und der ist richtig gut. Der hilft sehr. Wir lachen wirklich viel.
Haben Sie einen von den anderen Führungsgrünen noch überzeugen können, in den Eintracht-Fanclub einzutreten?
Konstantin von Notz ist natürlich.
Der ist drin, klar.
Der ist ja Frankfurter.
Genau, der ist ursprünglich. Frankfurter. Ja. Ja, und Claudia Roth, die ist ja auch.
Nein, aber sie hat mir das mal geguckt und war begeistert von der Stimmung und so, weil die ist ja Augsburgerin. Woher sollen Sie wissen, wie gute Stimmung
ist? Ja, ist schwierig. Ja, ne? Ja, ist schwierig. Was kommt denn noch so, wenn Sie mal an die Zukunft denken? Haben Sie irgendeinen Plan oder einen Wunsch, jetzt außer, dass Sie Ihr Studium beenden? Was könnte denn noch so auf Ihrer Liste stehen, was Sie noch gerne mal machen würden?
Ich würde sagen, wenn ich mehr Zeit hätte, weiß ich, was mir fehlt. Ich habe ja früher Musik gemacht und ab und an mal mehr geschrieben. Das fehlt mir halt. Aber ob ich das jetzt nochmal, also das mit der Musik machen, mein Büroleiter hat mit sofortiger Kündigung gedroht, wenn ich das mache.
Welches Instrument haben Sie gespielt?
Ich habe gerappt. Und wenn ich das jemals wieder mache, hat er schon gedroht, dass er dass einer von uns beiden aus dem Fenster fliegt, entweder er freiwillig oder ich unfreiwillig. Aber unabhängig davon, ich glaube auch nicht mehr, dass meine Fähigkeiten jetzt mit den heutigen Fortschritten des Hip-Hops noch einhergehen, wobei ich würde sagen, es wird ja immer schlechter.
Was aber im privaten Rahmen ging es doch. Ich weiß nicht, neulich hat ja Ricarda Lang geheiratet, vielleicht haben sie ja da eine kleine Einlage gemacht oder auf einer Weihnachtsfeier.
Nein, aber ich lege halt jetzt auf den Parteitag immer.
Ja, aber das ist doch auch cool.
Ja, ja.
Das macht doch der Bundesjustizminister auch.
Das behauptet er ja.
Da haben sie eine Gemeinsamkeit.
Ja, wobei das, was er da macht, also das ist echt hochwertig wahrscheinlich, aber ich kann das nicht länger als eineinhalb Minuten halten. Ich drehe durch. Das ist echt nicht meine Musik.
Sie machen lieber ihre eigene.
Mhm.
Ja, ich danke Ihnen.
Danke auch.